Rund 150 Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie gibt es in Deutschland. Und 2024 waren dort knapp 65.000 Kinder und Jugendliche in stationärer Behandlung. Das sind Infos vom Statistischen Bundesamt. Wie hilfreich sind die psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken für eskalierende Kinder und Jugendliche? Und an welchen Stellen hakt es im Kliniksystem? Das besprechen wir in dieser Folge Systemspringer Podcast.
Systemsprenger. Der Podcast. Mit Menno Baumann und Timo Grampes.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Timo Grampes, bin Journalist und Menno Baumann muss natürlich auch dabei sein, Professor für Intensivpädagogik. Hallo, Herr Baumann.
Hallo, Herr Grampes.
Herr Baumann, erstmal eine grundsätzliche Einordnung. Die Bundespsychotherapeutenkammer, das ist die Interessensvertretung von über 50.000 PsychotherapeutInnen in Deutschland, die hat kürzlich in ihrem Newsletter geschrieben, Deutschland steht an einem Wendepunkt. Noch nie war so klar belegt, wie ernst die Lage der psychischen Gesundheit junger Menschen ist. 2026 muss das Jahr werden, in dem Politik, Versorgung und Gesellschaft gemeinsam noch viel stärker ins Handeln kommen. Es geht um eine ganze Generation. Wie ernst ist die Lage? Wie vielen Kindern und Jugendlichen geht es psychisch so schlecht, dass sie dringend Hilfe brauchen?
Ja, so ganz klar wissen wir sowas ja immer nicht. Das ist ja immer so die Frage, wie schätzt man sowas tatsächlich stark ein, weil man müsste dann in die Zukunft gucken können, was passiert, wenn man nicht hilft. Ich würde da gerne mal so einen anderen Vergleich nehmen, den vor kurzem Julian Schmitz, klinischer Entwicklungspsychologe aus Leipzig, gebracht hat, den ich sehr, sehr hilfreich fand. Der sagte, wenn wir uns angucken, wie viele Menschen heute in Frührente gehen aufgrund von psychischen Erkrankungen, und wenn wir uns bewusst machen, dass sowohl die Entstehung, aber auch vor allen Dingen die Ursachen für psychische Erkrankungen meistens im Kindes- und Jugendalter liegen, dann sehen wir eigentlich, welches Problem auf uns zurollt, wenn wir nicht reagieren. Denn was das Zitat, was die gebracht haben, sehr schön sagt, ist, noch nie war so klar belegt. In den Generationen davor haben wir vieles einfach nicht gewusst. So die explosionsartige Zunahme von psychiatrischen Diagnosen hat wahrscheinlich weniger mit einer Zunahme an Erkrankungen zu tun, als daran, dass wir heute einfach Dinge sehen, dass Kinderärzte sensibler sind, dass Eltern sensibler sind, dass Schulsozialarbeit eingeführt wurde, mehr sieht, Eltern zum Arzt schickt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben wahrscheinlich bei der Generation, die heute diese Frührentnerwelle auslöst, aufgrund wirklich, da sieht man, die sind am Ende mit ihren Kräften aufgrund von unbehandelten psychischen Erkrankungen. Und die brechen jetzt mit 50, 60 Bahn. Und da sieht man, denen ging es wahrscheinlich mit 15 bis 20 auch nicht wirklich nur gut. Die haben aber durchgezogen in einer Maschinerie. Das ist ja oft ein Vorwurf an kapitalistische Gesellschaften. Ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion führen. Aber die haben in dieser Maschinerie irgendwie funktioniert. Und jetzt klappen sie zusammen. Und wenn wir jetzt sehen, in welchem Ausmaß, wir wären zum ersten Mal in der Lage, auf Grundlage der Daten einigermaßen verlässlich einzuschätzen, welchen Bedarf an Psychotherapie wir denn hätten. Und Psychotherapie ist einer der ganz wenigen Bereiche, wo die Mangelversorgung nicht durch Fachkräftemangel ausgesetzt wird. Wir hätten mehr therapeutische Kapazitäten, sondern wirklich durch die Bemessungsgrundlagen, die die Systeme, allen voran das medizinische und das Krankenkassensystem, uns schaffen. Das heißt, die Platzzahlen werden künstlich gedeckelt, nichts Angebot und Nachfrage, nichts freier Markt, sondern es wird berechnet, wie viele Plätze es geben soll in einer Region. Und dies ist nach allem, was wir jetzt sehen, deutlich zu gering.
Versuchen wir trotzdem, uns einer Zahl anzunähern zumindest, eine Zahl, die für mich seit vielen Jahren immer wieder kursiert, wenn es um die Frage geht, wie vielen Kindern und Jugendlichen geht es psychisch schlecht oder nicht gut. 20% ist so eine Zahl, die ich immer wieder höre oder von der ich immer wieder lese. Ist das eine seriöse Zahl aus Ihrer Sicht?
Das kommt natürlich darauf an, wie man diese Zahl jetzt erstmal einordnet, denn die hatten ein paar methodische Probleme und als Wissenschaftler muss man...
Sie kennen sie allerdings.
Ja, ja, ich kenne sie. Und als Wissenschaftler muss man das natürlich ein bisschen einsortieren. Wie funktioniert zum Beispiel die Validierung der Instrumente, die dort eingesetzt werden? Das bekannteste Instrument, was ja auch in der COPSI-Studie eingesetzt wurde, aber auch in vielen anderen Messungen, ist ein Fragebogen, der wird abgekürzt mit SDQ. Das steht übersetzt für Stärken- und Problembereich Fragebogen. Den gibt es für Eltern, für Schüler, für Lehrkräfte. Und das Schöne an diesem Instrument ist, man findet ihn im Internet für in über 200 Sprachen. Das heißt, selbst wenn ich als Sachverständiger ihn nutzen möchte, egal in welcher Muttersprache ich unterwegs bin, ich finde eine seriöse, amtlich geprüfte, validierte Übersetzung davon. Das ist immer sehr, sehr, sehr angenehm. Dieses Verfahren ist ein Schnellscreening. Und man hat damals, als man das entwickelt hat, festgelegt, die Kinder, die die meisten Punkte erreichen, die müssen wir genauer untersuchen. Und diese Linie hat man bei 20% gezogen. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt, als dieser Test entwickelt wurde, hat man gesagt, die 20% der Kinder mit der höchsten Punktzahl sind die, um die wir uns Sorgen machen. Validiert hat man es dann mit älteren Testverfahren und hat gesagt, sind diese 20% dieselben wie in den anderen, und auch neuere Testverfahren werden immer wieder an diesen Testverfahren gemessen. Das ist ja die Krux an Testpsychologie, dass sie sich immer an alten Tests validiert. So, und dann hatte man diesen Wert. Und dann hat man über die Jahre immer wieder untersucht und hat festgestellt, da gibt es gewisse Schwankungen. Es hat Jahre gegeben, kurz vor der Corona-Pandemie, dieser Wert war dann ja auch groß in den Medien, waren wir schon mal auf 17% runter. Das heißt, wenn es hieß, damals waren 17% der Kinder psychisch belastet, heißt das nicht, oh scheiße, 17% sind belastet, sondern es sind 3% weniger, als das Testinstrument vorgibt. 20% wäre normal. Das ist eine theoretische Setzung, das muss man erstmal verstehen. Dann haben wir während Corona Werte gelesen von 32-36%. Das war beunruhigend, aber auch da muss man sehen, 20% sind die Grundannahme. Aber was auch ganz wichtig ist, und das sagen alle diese Testverfahren auch, psychisch belastet heißt noch lange nicht psychisch krank. Mhm. Das ist ein gravierender Unterschied. So, weil man sagen muss, gerade in der Pubertät sind zum Beispiel depressive Episoden, in denen man sich einfach niedergeschlagen und schlecht fühlt, normal. Und wenn ich einen ganzen Jahrgang teste, zum Beispiel in einer Schule, ich gehe an Tag X in die Schule, dann werde ich einen bestimmten Prozentsatz von Kindern haben, die heute das so ankreuzen, die aber vor 6 Wochen anders angekreuzt werden und die in 6 Wochen anders ankreuzen werden. Und in 6 Wochen werden andere Kinder ankreuzen. Das heißt, auch solche Effekte müssen wir mit berücksichtigen. So, das heißt, was man unter dem Strich aus diesen Studien ableiten kann, ist, es fühlen sich mehr Kinder belastet, als wir es schon gesehen haben. Wir hatten bessere Jahre. Trotzdem 20% ist die Grunderwartung, die man irgendwann mal festgelegt hat. Das ist ein wissenschaftlicher Konsens.
Und da schließen Sie die wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung bekannteste Studie, die COPSI-Studie, wenn es um psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht, mit ein.
Da schließe ich die mit ein, ganz genau. Sie ist die bekannteste Studie seit der Corona-Pandemie. Vorher war sie es gar nicht unbedingt so, aber seitdem ist sie die bekannteste. Also die hatten ein wirklich gutes Monitoring. Das haben die geschickt gemacht. Also hoher Respekt vor der Leistung, die die während der Pandemie erbracht haben. Das löst aber nicht das methodische Problem, dass sie es nicht schaffen, ihre Grundgesamtheit daraus zu rechnen. Ich wüsste auch nicht, wie es geht. Es ist jetzt kein Vorwurf, sondern einfach nur, es ist ein methodisches Problem solcher Studien.
Wie ist denn jetzt gerade bei der Aufzeichnung, sind wir im Januar 2026, wie ist gerade die Situation für die, die stationär psychiatrisch behandelt werden sollen, mit Blick auf Plätze und Wartezeiten? Also wie viele von denen wir jetzt sehr auf einer Metaebene geredet haben, betrifft es? Und wie stellt sich für die gerade die Situation dar?
Auch da muss man nochmal unterscheiden, psychiatrische oder psychotherapeutische Unterstützung benötigen und einen Klinikaufenthalt benötigen, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber wir sehen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich unfassbare Wartezeiten, die wir in keinem anderen medizinischen Bereich und auch im erwachsenentherapeutischen Bereich übrigens nicht sehen. Auch das gibt es gute Untersuchungen dazu. Da muss man sagen, war die Uniklinik Leipzig ganz weit da vorne. Die haben Wartezeiten untersucht über den Zeitverlauf und konnten feststellen, dass zum Beispiel in der Zeit der Pandemie sich der Warteplatz auf ein Erstgespräch für eine ambulante Psychotherapie mehr als verdoppelt hat und fast ein Jahr betrug. Zwischen Symptome treten auf und Eltern realisieren, vergeht ja nochmal Zeit. Und ich habe mein Erstgespräch für den Beginn einer Therapie, kann bis zu einem Jahr mit regionalen Unterschieden vergehen. Stellen Sie sich das mal für einen Beinbruch vor.
Aber jetzt waren wir bei ambulant.
Da sind wir bei ambulant. Stationär geht es ein bisschen schneller, aber die Wartezeiten verlangsamen sich trotzdem immer und immer weiter. So, und von daher ist es schon nochmal ein Phänomenbereich. Da hängt es übrigens auch stark von Diagnosen ab. Es gibt Diagnosen, von denen wir wissen, die sind durch stationäre Psychotherapie ganz gut zu beeinflussen. Und es gibt Diagnosen, die sind durch stationäre Therapie nur sehr wenig zu beeinflussen. Und das ist natürlich dann in der Natur der Sache, dass diese Eltern gefühlt erstmal ewig lange warten. Aber dann geht es weniger darum, dass sie keinen Platz finden, weil die alle belegt sind, sondern weil die Kliniken gar nicht aufnehmen, weil sie eigentlich die Sinnhaftigkeit der Aufnahme gar nicht sehen.
Was heißt das konkret? Von welchen Diagnosen reden Sie?
Naja, zum Beispiel die Störung des Sozialverhaltens. Das ist ja so eine Diagnose, die bei allen unseren Fallbeispielen mit im Hintergrund schwebt. Einige der Kinder haben daneben auch noch andere, schärfere Diagnosen. Aber Störung des Sozialverhaltens ist so eine klassische psychiatrische Diagnose. Wenn die mit Aggressionen einhergeht, das lässt sich durch den stationären Klinikaufenthalt wenig beeinflussen. Weswegen diese Kinder oft maximal sehr kurze stationäre Aufenthalte in der Notaufnahme, also sprich auf den Notstationen, haben, aber weniger im tatsächlichen Klinikalltag. Oder alles, was ins Autismus-Spektrum gehört. Weil Autismus eben genau, da geht es darum, Lebenswelten so zu gestalten, dass der Autist nicht in den Oberlaut geht. Das mache ich nicht in einer Klinik. Und da wissen wir, Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen profitieren von Klinikaufenthalten sehr viel weniger, als das zum Beispiel bei Essstörungen der Fall ist. Oder als das zum Beispiel bei Schulabsentismus der Fall ist. Das sind zwei Störungsbilder, die sich hervorragend, bei Essstörungen würde ich sogar sagen, fast ausschließlich durch eine stationäre Eingangsphase auch behandeln lassen. Dann ist sowohl einerseits die Aufnahmemotivation auf Seiten der Kliniken sehr viel höher, weil sie wissen, das sind Krankheitsbilder, die wir gut beeinflussen können, und auf der anderen Seite aber eben auch, dann verkürzen sich eben auch Wartezeiten und verlängern sich eben auch Aufenthaltszeiten, weil das eben auch bessere Erfolge erzielt. Oder was sich total gewandelt hat, ist, finde ich, ein sehr positives Beispiel. Als ich in der Jugendhilfe angefangen habe, galt die Borderline-Erkrankung als Persönlichkeitsstörung noch als ein sehr, sehr schwer zu beeinflussendes Phänomen. Und da haben sich die Therapiekonzepte in den letzten 20 Jahren derartig professionalisiert, dass die Borderline-Erkrankung mittlerweile als sehr, sehr gut therapierbar gilt. Häufig auch über Tagesklinik, aber da sind Klinikaufenthalte, sei es Tagesklinik oder eben auch ein wirklicher stationärer Aufenthalt, sehr wichtige Instrumente zum Einstieg und die dann sehr, sehr gut nachbehandelt werden können. Und so sehen wir da auch eine gewisse Dynamik drin. Aber es gibt Störungen, die kann ich besser durch eine verdichtete Therapie in einem Stationsaufenthalt behandeln. Und es gibt Störungsbilder, wo man sagen muss, Einfluss der Lebenswelten, der Sozialräume, der Systeme drumherum auf den Verlauf der psychischen Erkrankung ist so wichtig, dass ein reiner stationärer Aufenthalt eigentlich fast keine Rolle im Therapieverlauf spielt.
Mir fällt jetzt schon relativ am Anfang auf, wenn wir über Diagnosen reden, wie schwierig das ist, weil alleine das Label psychische Erkrankung höchst streitbar ist für einige Diagnosen und es auch die Menschen, die sich identifizieren, das weit von sich weisen würden, dass sie krank sind. Das finde ich wichtig, auf jeden Fall das mitzudenken, dass das ein psychiatrisches Label ist. Jetzt wollte ich eigentlich fragen, was die Voraussetzungen sind, als Kind oder Jugendlicher in die Psychiatrie zu kommen. Da bin ich aber an dem hängen geblieben, was Sie zum Autismus-Spektrum ausgeführt haben. Nämlich, dass das eigentlich eine Kontraindikation ist, schnell einen Platz in der Klinik zu kriegen. Nun weiß man ja aber auch, der Weg zur Diagnose, wenn es um Autismus geht, der ist weit und sperrig. Und manche verbinden vielleicht auch die Hoffnung auf den diagnostischen Prozess mit der Klinik, dass eben die Diagnose dort stattfindet. Und vorher sind die Dinge schon völlig eskaliert, ohne dass es die Diagnose gab. Also ist die Voraussetzung, dass es richtig knallt?
Nein, das ist tatsächlich nicht die Voraussetzung. Also das eine ist, grundlegend sind die Psychiatrien Teil natürlich des Gesundheitssystems, das eine gewisse Logik hat. Das heißt, es muss ein Arzt feststellen, dort liegt zumindest wahrscheinlich eine Krankheit vor. Ganz ohne Diagnose kommen sie in keine Klinik rein. Also sie brauchen eine Verdachtsdiagnose. Die stellt in der Regel manchmal der Kinderarzt, meistens erfolgt die Einweisung in die Klinik durch einen Kinder- und Jugendpsychiater. Wir reden gleich noch über Notaufnahmen, das wäre noch was anderes. Aber gehen wir jetzt erstmal von der regelhaften, geplanten Therapie mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten und des jungen Menschen selber aus. Dann brauche ich als allererstes mal jemanden, der sagt, dieser junge Mensch ist wahrscheinlich psychisch erkrankt. Und da folgt, und das ist ein sehr spannender Aspekt, den Sie da gerade angesprochen haben, das deutsche Gesundheitssystem ganz nüchtern der Logik des ICD-10, der auch mittlerweile gar nicht mehr aktuell ist. Es gibt den ICD-11, aber da es noch keine validierte Übersetzung gibt, nutzen alle Psychiater in Deutschland den ICD-10. In den USA gibt es bereits den ICD-11, der hat einige Veränderungen. Wer die Unterschiede sich angucken möchte, den verweisen wir dann nochmal auf unsere Autismusfolge, da haben wir es ein bisschen auseinandergedröselt. So, aber die sind da ganz stumpf und sagen, psychisch krank ist, wer die Diagnosekriterien eines Labels aus dem ICD-10 erfüllt. Es gibt ganz, ganz andere Ansätze. Es gibt in den USA einen sehr spannenden Ansatz, der sagt, lass uns mal alle Krankheiten und alle Diagnosen über den Haufen werfen und überlegen, was sind die Dimensionen des Menschseins? Impulskontrolle, Vertrauen in die eigene Wahrnehmung, sich selber stabilisieren können, wenn man mit Herausforderungen konfrontiert ist. Und die sagen, jeder Mensch hat in diesen unterschiedlichen Dimensionen unterschiedliche Kompetenzen. Und dann erstellen die ein Profil und sagen, ob ich das am Ende Depression oder Schizophrenie oder Autismus nenne, ist eigentlich völlig egal. Es geht um genau diese Dimensionen, die mir im Alltag, die mich zum Stolpern bringen. Das heißt, die versuchen, den Krankheitsbegriff aufzulösen. Fachlich gesehen halte ich das für den 100% richtigen Ansatz. Zu sagen, der Mensch ist ein in vielerlei Hinsicht dimensionales Wesen, hat viele, viele, viele Facetten. Und wir gucken uns die Dimensionen an, die einen Menschen zum Stolpern bringen und die Leidensdruck erzeugen. Und dann erstellen wir ein Profil und gucken, wie wir das behandeln. So, und das deutsche medizinische System hat sich darauf geeinigt, der ICD-10 ist im Moment für uns maßgeblich. Wir stellen Diagnosen nach ICD und weisen ein. Das heißt, ich brauche eine Diagnose, eine Eingangsdiagnose. So, und dann brauche ich eine Therapiebereitschaft. Und vor allen Dingen, ich brauche die Aussicht, dass der Aufenthalt in der Klinik irgendetwas positiv verändern könnte. Und da gibt es im Wesentlichen drei Anlässe. Der erste Anlass ist Therapie. Das ist das, was einem am liebsten ist. Der Kinder- und Jugendpsychiater ambulant hat es sauber durchdiagnostiziert, hat eine Störung festgestellt, hat gesagt, die Ressourcen ambulanter Versorgung reichen nicht aus, ich weise ein. Man sucht nach einem Klinikplatz, findet den in absehbarer Zeit, geht in diese Klinik, macht die Therapie, hinterher ist besser. Die zweite Möglichkeit, die Sie angesprochen haben, ist Diagnostik. Es gibt einen unklaren Befund. Die Aussagen der Eltern und die Beobachtungen des ambulanten Psychiaters oder die Befunde des Psychotherapeuten lassen sich nicht so verdichten, dass man sich sicher sein kann, worum geht's. Und dann geht das Kind zur diagnostischen Beobachtung in eine klinische Phase. Und aus Untersuchungen der Ärzte und sehr strukturierten Beobachtungen des Klinikpersonals wird dann eine Diagnose erstellt. Das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen ein Aufnahmeanlass. Und der dritte Aufnahmeanlass ist die Krise. Das ist das, was in unseren Fallverläufen sehr häufig eine Rolle spielt, was auch wahrscheinlich der bekannteste Faktor ist. Psychiatrien sind nun mal die Institutionen, die im Falle von akuter Selbst- und Fremdgefährdung verpflichtet, aber eben auch berechtigt sind, einen Menschen auch gegen seinen Willen, auch unter der Anwendung von Zwang aufzunehmen. Das sind die geschützten Stationen. So, und auf diesen geschützten Stationen, da kann man hinkommen, wenn man eine akute Krise hat. Aber auch da ist es ja nicht so, dass die Polizei einschätzt, dieser Mensch ist fremdgefährdend, der kommt jetzt in die Psychiatrie. Sondern sehr viele junge Menschen werden von der Polizei in der Psychiatrie vorgestellt. Aber das Erste ist, liegt eine psychische Erkrankung vor, denn die Psychiatrie bleibt trotzdem dabei. Wir sind ein Krankenhaus, wir sind nicht untersuchungshaft für Gefährder, wir sind ein Krankenhaus. Und ist es prognostisch wahrscheinlich, dass der Aufenthalt in der Klinik, auch wenn er nur kurz sein wird, zur Stabilisierung und damit zum Abbau der Selbst- und Fremdgefährdung führt? Diese beiden Kriterien müssen gewährleistet sein. Und das ist ein Punkt, den ich sehr oft diskutiere in unserer anderen Folge, die wir zum Jugendstrafvollzug machen, ist das auch immer wieder Diskussion, wenn Minderjährige straffällig werden. Warum sind die nicht in der Psychiatrie? Naja, entweder weil sie nicht psychisch krank sind oder weil der Aufenthalt in der Psychiatrie die Situation nicht verändern wird. Wenn mein Problem ein krimineller Freundeskreis ist, in dessen Rahmen ich Autos klaue und mit 200 über die Autobahn fahre, obwohl ich erst 14 bin, dann bin ich fremdgefährdend. Aber der Kontext ist der Freundeskreis und nicht, dass ich psychisch krank bin. Und dann ist die Psychiatrie nicht zuständig.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was andere bestimmen, einordnen. Wir haben sehr viel eigentlich über Fremdbestimmung jetzt gesprochen. Was ist denn mit Selbstbestimmung und Mitbestimmung? Wie viel Mitbestimmung haben Kinder und Jugendliche? Wie frei sind die auch Nein zu sagen? Und ab wann sind sie es nicht mehr?
Also außerhalb der Krisensituation muss der Jugendliche in der Regel zustimmen. Ich kenne wenig Kliniken, die in einen offenen therapeutischen Prozess aufnehmen, auch wenn der Jugendliche sagt, ich will das nicht. Weil Compliance in der Therapie eine ganz wichtige Größenordnung ist. Viele Sozialarbeitende oder Lehrkräfte und auch Eltern sind enttäuscht, wenn sie dann mit dem Kind in der Psychiatrie sitzen und es wird gesagt, ja, sie haben echt ein Problem. Aber wenn der Jugendliche nicht will, dann können wir da auch nichts dran ändern. Psychotherapie braucht Compliance. Ausnahme ist eben die Selbst- und Fremdgefährdung. Unter den Bedingungen der Selbst- und Fremdgefährdung kann ein Mensch auch gegen seinen Willen aufgenommen werden. Und es gibt natürlich auch den indirekten Zwang. Das ist etwas, was ich leider in der Jugendhilfe oft erlebe. dass gesagt wird, naja, bevor wir jetzt darüber nachdenken, ob das Kind zurück zu seinen Eltern kann, muss es jetzt erstmal zur Diagnostik in die Klinik. Das ist nicht wirklich freiwillig. Natürlich kann das Kind sagen, will ich nicht, aber dann heißt es, dann geht es eben nicht zurück. Ist beim Familiengericht gar nicht so selten, dass man solche Situationen hat. Rückübertragung des Sorgerechts heißt, das Kind muss sich untersuchen lassen. Oder auch so Sachen wie, du gehst jetzt in die Klinik und machst eine Therapie, sonst fliegst du hier raus. Diese Ansage habe ich hundertfach in meinem Leben von Jugendlichen so berichtet gekriegt. Ich halte sie für sehr authentisch und ich habe auch schon daneben gesessen, wie Einrichtungsleitungen das zu Jugendlichen gesagt haben. Du gehst in Therapie, ansonsten ist hier zu Ende. Das ist die schlechteste aller Voraussetzungen, weil der Jugendliche erst mit einer gezwungenen Freiwilligkeit kommt. Und zweitens, weil dann natürlich auch das Ganze...
Gezwungene Freiwilligkeit, genau. Das ist auch ein schönes Paradoxon.
Machen wir uns nichts vor. So funktionieren unsere Hilfesysteme und so funktioniert Erziehung ganz häufig. Wenn das dagegen entscheiden, eine andere Sache heißt, dann ist es eine Form von Zwang. Da brauchen wir nicht rumeiern. Zwang fängt nicht bei der geschlossenen Tür an. So. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, so, was verschenken wir wirklich, wenn wir uns die Zeit nehmen, mit einem Menschen daran zu arbeiten, doch eine eigene Motivation aufzubauen, als statt ihm die Pistole auf die Brust zu setzen. Und wie viel besser sind Psychiatrieaufenthalte als Therapie, wenn der junge Mensch das Versprechen hat, du kannst jederzeit anrufen und dann kommst du halt zu uns zurück. Du darfst das abbrechen, du darfst da scheitern, du darfst für dich feststellen, Therapie ist im Moment nicht dran, bei uns ist dein Ort. Mhm. Das macht einen Aufenthalt 10-mal effektiver als, also wenn der das in der Klinik mit seinen Aggressionen nicht in den Griff kriegt, dann ist hier Feierabend. Das ist immer die ungünstigste Voraussetzung.
Abgesehen von irgendwelchen Diagnosen, wer ist denn eigentlich der junge Mensch? Also welche Kinder und Jugendlichen kommen vor allem in die Psychiatrie, wenn man jetzt mal auf biografische Faktoren guckt?
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, die mit den durchsetzungsfähigen Eltern. Wir haben zu wenig Kapazitäten. Und das heißt, wie sehr sind Eltern dahinterher?
Also Sie meinen mit den nachdrücklichsten?
Ja, mit nachdrücklichen Eltern, mit durchsetzungsfähigen Eltern, mit Eltern, die die Sprache finden, ihrem Arzt oder einem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater deutlich zu machen, was ihr Leidensdruck ist und welche Probleme sie sehen, die eine Sprache finden, Symptome so zu beschreiben, dass der Arzt, der Psychiater, ambulant eine Vorstellung davon bekommt, was ist da los. Und die auch sehr schnell den Eindruck vermitteln können, nein, wir sind nicht erziehungsunfähig, wir haben das alles im Griff, aber das Kind. Auch das ist ein Kommunikationsprozess. Eltern, die sich nicht sprachlich gut ausdrücken können, geraten sehr schnell in den Vorwurf, ja gut, da müssen wir mal ein bisschen Verhaltenstherapie und die brauchen mal ein bisschen Erziehung und dann wird dies und das und jenes. Ich habe viele Prozesse gesehen von Kindern, die dringend therapiebedürftig gewesen wären, deren Eltern dazu bereit gewesen wären, was, und das muss man ganz selbstkritisch sagen, durch Jugendhilfe auch verschleppt wurde. Das heißt, es ist schon so, dass wir in der Klinik eine Selection Bias haben. Das heißt, wir sehen schon eine Positivauswahl. Das heißt, im Vergleich dazu, dass Armut und das niedriger Bildungsstand schon zwei Risikofaktoren sind, die psychiatrische Karrieren begünstigen, sind diese Kinder in den Kliniken gar nicht die große Mehrheit, weil sie oft in den Kliniken gar nicht ankommen, weil sie auf dem Weg dorthin in anderen Systemen hängen bleiben. So, das gilt für die therapeutischen und für die diagnostischen.
Es sei denn, es kommt zur Krise.
Es sei denn, es kommt zur Krise. Oder es sei denn, innerhalb des Jugendhilfesystems fällt dann doch jemandem auf zu sagen, so, ey, das müssen wir jetzt doch auch mal stationär psychiatrisch abklären. Das Verhältnis Jugendhilfe und Psychiatrie ist ja sehr kompliziert, wird uns durch die Sendung ja noch weiterverfolgen. Aber das ist natürlich schon ein Punkt.
Als Freund des linearen Radios habe ich ein großes Herz dafür, wenn Sie Sendung sagen. Machen wir jetzt weiter in diesem Podcast.
Ja, ein gewisses Sendungsbewusstsein ist uns ja nicht abzusprechen.
Das stimmt wohl. Wie lange kann eigentlich und darf auch ein Psychiatrieaufenthalt für Kinder und Jugendliche dauern?
Ja, da gibt es nach hinten raus keine reale Begrenzung, kein Gesetz, das sagt, nach so und so vielen Wochen oder Monaten ist das Kind zu entlassen. Die reale Grenze ist das Finanzierungssystem. Ich sage mal, je kürzer der Aufenthalt, desto mehr lohnt es sich für die Kliniken. So, lange Aufenthalte sind für die Kliniken nicht besonders attraktiv. In den Psychiatrien, in den geschlossenen Stationen, bei den Notaufnahmen, gibt es ja einen richterlichen Beschluss. Ohne richterlichen Beschluss keine Aufnahme gegen den Willen des Patienten. Das dürfen nicht die Eltern entscheiden, das dürfen erst recht nicht Einrichtungen oder Jugendamt entscheiden, sondern die Aufnahme in die geschlossene Psychiatrie hat zwei Voraussetzungen. Das Jugendamt muss es empfehlen, sonst macht der Richter gar nichts. Und das Gericht muss es genehmigen. Und da muss die Klinik auch noch aufnehmen. Das sind drei Voraussetzungen. Die sind begrenzt auf, ich darf erstmal keinen Beschluss länger als ein halbes Jahr fassen. Spätestens dann muss ich den Fall völlig neu nochmal angucken. Ansonsten in der Regel dauert Unterbringung gegen den Willen des jungen Menschen wenige Tage, maximal 2 Wochen. Alles drüber hinausgehende ist ungewöhnlich. Und Aufnahmen zu therapeutischen Zwecken 6 bis 10 Wochen, je nach Krankheitsbild, je nach auch ein bisschen nach Ansatz. Psychoanalytische Kliniken nehmen sicherlich länger auf als verhaltenstherapeutische und so weiter und so fort. Aber das ist so die Regelrange. Wir sehen aber leider auch immer wieder Kinder, die 1,5 Jahre, 2 Jahre in Psychiatrien verbleiben. Nicht, weil sie dort so lange behandelt werden, sondern weil es de facto keine Entlassungsadresse gibt. Und weil Chefärzte oder Oberärztinnen dann nicht sich ein Herz fassen und das Kind auf die Straße entlassen, sondern das aushalten und das Kind behalten, in Anführungsstrichen. Aber es wird einfach keine Einrichtung gefunden. Dann sehen wir schon auch sehr, sehr lange Aufenthalte. Die sind aber selten therapeutisch legitimiert. Bis hin zu, dass es mittlerweile Kliniken gibt. Einige Kliniken, für die ist das das primäre Geschäftsmodell. Bei anderen Kliniken ist es die Ausnahme im Notfall, wo die Jugendämter den Klinikplatz bezahlen, weil es sich aus Krankenkassensicht eigentlich nicht mehr rechtfertigen lässt, dass das Kind dort ist, aber damit man es nicht auf die Straße oder sonst was entlässt. Und das ist ein Problem und das ist Teil des Problems auch der Kommunikation zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie, dass die meisten Chefärzte, ich habe viel Kontakt zu Leitungen von Kinder- und Jugendpsychiatrien, die sagen mir, von unseren Notfallbetten, die wir haben, sind immer 1 oder 2 durch Jugendliche besetzt, die aus der Jugendhilfe kommen und nie wieder abgeholt wurden. Und das ist ein echtes Problem, weil das einerseits zeigt, wie verlässlich sich die Jugendhilfe für die Psychiatrien zeigt. Das muss man ganz, auch da wieder, ich als Jugendhilfemensch, ganz selbstkritisch zur Kenntnis nehmen. Wir zeigen uns als nicht besonders verlässlich. Und der zweite Faktor ist, damit nehmen wir Behandlungskapazitäten weg, die ein Mangel sind. Das heißt, Kinder werden nicht aus therapeutischen Gründen 2 Jahre in der Klinik behalten, sondern aus der reinen Not, weil man nichts anderes hat. Und das ist ein Behandlungsplatz, von dem ein anderer Mensch wahrscheinlich profitieren könnte. Und dass Kliniken dabei schlechte Laune kriegen, dafür habe ich Verständnis.
Wir gehen jetzt mal mehr in die Klinik rein. Wir standen überwiegend noch an der Türschwelle, weil man, glaube ich, auch Ihren Antworten gut entnehmen konnte, dass es nicht so leicht ist, die überhaupt zu überschreiten teilweise. Das ist erstmal voraussetzungsreich. Ich habe in der Vorbereitung mich erinnert an ein wirklich großartiges sonderpädagogisches Praktikum, das ich mal hatte in einer Klinikschule der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also erstmal, es gibt sie, Schulen in Psychiatrien. Ganz rumgesprochen hat sich das noch nicht, stelle ich immer wieder fest. Und zweitens, natürlich gibt es jetzt keine Details hier im Podcast, aber ganz grundsätzlich, es gab zum Beispiel eine Station, da waren die Kinder eben 24 Stunden am Tag. Es gab eine Tagesklinik, da gingen die Kinder dann nach Hause und kamen wieder. Und es gab zum Beispiel auch eine geschlossene Station für Jugendliche mit Suchterkrankungen. Herr Baumann, wenn Kinder und Jugendliche in eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie kommen oder die Psychosomatik, die ist ja auch oft im Titel, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Was erwartet die eigentlich in dieser, ich nenne es jetzt ruhig mal, Welt?
Das kommt jetzt darauf an, aus welcher Perspektive man das beleuchtet.
Kind.
Aus der Perspektive Kind. Die meisten Kinder erwartet dort ein sehr, sehr, sehr strukturierter Alltag. Ein Betreuungsschlüssel, der eng ist. Auch Psychiatrien arbeiten in ihrem stationären Alltag sehr viel über Beziehungsarbeit im Pflege- und Erziehungsdienst. Sie erwartet natürlich auch eine gewisse Künstlichkeit in der Welt. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Die Dinger sind bei allem, was sich auch in den letzten Jahren schon verändert hat, sie sind schon als Krankenhaus inszeniert. Das ist auch gut so. Man soll das nicht verwechseln mit, hier will ich bleiben, das ist mein Zuhause. Sondern es ist schon eine Inszenierung als Klinik. Aber für die allermeisten, wenn man so mit Jugendlichen fragt, die aus der Psychiatrie kommen, wie war's? Und wenn ich da mal so nachgefragt habe, wie hast du das erlebt oder sowas, was die Jugendlichen beeindruckt, ist an allererster Stelle erstmal die Enge der Struktur. Es gibt aber aus der betroffenen Perspektive natürlich auch andere Punkte. Es ist natürlich schon auch ein Strukturrahmen, der nicht allen Kindern und Jugendlichen leicht fällt. Und der, und das muss man auch nüchtern sagen, nicht allen Kindern und Jugendlichen gut tut. Sie erleben im Zweifelsfall auch einen sehr unmittelbaren Zwang auf jegliche Form des Widerstandes. Und ich sage mal, die Kliniken und auch innerhalb der Kliniken unterschiedliche Stationen sind, das muss man nüchtern so benennen, unterschiedlich weit in ihren Zwangspräventionsmaßnahmen. Von daher gibt es schon auch Kinder, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie viel Fremdregulation, viel Zwang, viel auch über gerade auch therapeutische Trainingsprogramme, wo wirklich auf jedes Verhalten sofort in einer Konsequenz, wenn das über Wochen ihr Alltag ist und sie nichts anderes mehr erleben und sie nicht sagen, ich trainiere jetzt Klavierspielen und hinterher bin ich besser, sondern es ist ihr Alltag, dass sie rund um die Uhr belohnt und bestraft werden quasi. Und nehmen wir mal so eine ganz, ganz, ganz alte Verhaltenstherapie oder sie irgendwie sich permanent nur mit ihren Defiziten auseinandersetzen sollen oder sowas. Dann ist es natürlich schon auch ein Rahmen, wo es junge Menschen gibt, die sagen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und gerade für die Kinder und Jugendlichen, für die dann eben auch Zwang und Fixierung mit reingehört, gibt es einen nicht unerheblichen Teil, der eben die Kinder- und Jugendpsychiatrie auch wirklich als traumatisches Erlebnis ändert.
Was brauchen Kinder und Jugendliche, um diese Welt der Klinik zu verstehen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist Stabilität außerhalb der Klinik. Fast alle Jugendlichen, die ich gesprochen habe, die die Psychiatrie als traumatisch erlebt haben, haben parallel davon berichtet, dass sie in einer Situation der völligen Perspektivlosigkeit rein und auch wieder rausgegangen sind. Das heißt, die Psychiatrie war eine hochstrukturierte Episode in einer völlig chaotischen Welt. Ich glaube, das Allerwichtigste, was Kinder und Jugendliche brauchen, um sich in der Psychiatrie gut einzulassen, ist im klassischen Sinne gute Erziehungsarbeit draußen rum. Sprich, ein Elternhaus, das das unmittelbar unterstützt. Oder eine Jugendhilfeeinrichtung oder eine Pflegefamilie, die das gut vorbereitet, gnadenlos begleitet und unbedingte Perspektive für danach und die Bereitschaft des Lernens für die Zeit danach anbietet. Das heißt, das Wichtigste, was das Kind braucht, ist die Erlaubnis zu scheitern, weil es weiß, was draußen in der Welt passiert. Denn Therapie ist ein unheimlich energieaufwendiger Prozess. Das ist nicht mal eben was, was man nebenbei macht. Und das ist nicht mal eben was, womit man ein Kind alleine lassen kann oder in die Anforderungen stellen kann. Der Kardinalfehler, den ich erlebe, ist, dass Elternhäuser und Jugendhilfesysteme Druck auf das Kind ausüben. Du musst jetzt da erfolgreich deine Ziele erreichen. Wenn es einem Kind gelingt, aus der Stabilität des Umfeldes der Klinik heraus den Psychiatrieaufenthalt als Chance wahrzunehmen, dann kann das eine gute Erfahrung sein. Es ist nicht so, dass alle Kinder die Psychiatrie als schlechte Erfahrung verbuchen. Im Gegenteil, viele Kinder, viele junge Menschen sehen das danach und auch als Erwachsene und auch während sie dort sind, als unglaubliche reiche Zeit und als unglaublich gute Zeit und sind froh, da gewesen zu sein. Aber es geht eben genau dieser Punkt. Ich glaube, das, was Kinder wirklich brauchen, ist eine Stabilität im Außen. Die schlechteste Voraussetzung ist perspektivlos in die Klinik rein oder wenn die Perspektivlosigkeit während des Klinikaufenthalts noch größer wird.
Ja, was ist, wenn ich 8 oder 9 bin, zweimal die Schule gewechselt habe, nicht mehr bei meinen Eltern untergebracht bin, vollstationär aufgenommen bin in der Psychiatrie und eine Unterkunft für mich gesucht wird, weit weg von den Eltern, auch ein Teil der Realität. Was ist dann?
Genau. Dann habe ich genau diese Situation, wie soll ich mich dann auf irgendetwas einlassen, wenn ich noch nicht mehr weiß, wo es hingeht. Und wenn eigentlich alles das, was danach kommt, etwas ist, was ich nicht will. Was ich auch häufig erlebe, ist, das ist ja auch nicht selten.
Aber was ist dann? Was ist dann?
Dann bin ich in der Situation, dass ich eigentlich sagen muss, dann bin ich in der Klinik, in einem System. Es gibt dann einige Kinder, die natürlich sagen, machen wir das Beste draus. Aber manche Kinder versuchen sich dann auch dort zu beheimaten. Das ist etwas, worauf Psychiatrien sehr empfindlich reagieren, weil sie dann merken, die Kinder gehen jetzt hier in die Bindung, die wollen hier bleiben. Das ist jetzt der Ort der Kontinuität. Für manche Kinder ist in die Psychiatrie gehen das Einzige, was regelmäßig passiert. Und dann muss man sagen, sind Psychiatrien doch so vergleichbar, dass der Landkreis, in dem sie in die Psychiatrie gehen, egal ist. Sie erkennen die Rituale wieder. Und dann ist der Psychiatrieaufenthalt das Normalste auf der Welt. Aber auf der therapeutischen Ebene ist das die größte Wahrscheinlichkeit, dass sich in dieser Zeit nichts verändern wird. Dass es eben nicht möglich sein wird, an dem, was der Arzt als Erkrankung bezeichnet, konstruktiv arbeiten zu können. So, vielleicht ein bisschen mit Medikamenten abflachen können. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen, dass das teilweise wichtig ist. Aber da wird nicht viel passieren. Ähnliche Situationen erlebe ich übrigens auch immer wieder. Das ist ja gar nicht so selten, dass Kinder in die Psychiatrie kommen aufgrund von Auffälligkeiten in der Schule, aufgrund von Verhaltensstörungen. Und in der Psychiatrie stellt man dann fest, dass man es mit einer Kindeswohlgefährdung zu tun hat. Inhaltlich kann das richtig sein. Das stelle ich nicht in Frage, dass man während des Klinikaufenthalts feststellt, dieses Kind kann nicht nach Hause zurück. Das ist völlig klar. Aber aus der Perspektive des Kindes, ich gehe in die Klinik mit Versprechen. Ich gehe davon aus, danach komme ich nach Hause. Es wird mir erzählt, mit deinen Eltern wird ganz viel gearbeitet. So, ich mache das alles mit. Und dann kommt irgendwann Ella Badge, Gerichtsverfahren ist eröffnet. In der Regel reagieren die Eltern sauer, weswegen sie dann in der Regel sofort erstmal eine Kontaktsperre und ein Hausverbot bekommen. Und dann schaukelt sich so ein Prozess hoch. Und auch da sind Einzelfälle, aber ich kenne Kinder, die fühlen sich auch durch Kliniken entführt. Man hat mir gesagt, ich gehe ins Krankenhaus und wir arbeiten alle und dann wird alles ganz toll. Wir haben wochenlang auf den Platz gewartet, dann hatte ich ihn. Und ab dann durfte ich meine Eltern nicht mehr sehen. Dann hat man mich irgendwo hingebracht. So. Und das sind so diese Punkte, die ich glaube, die subjektiven Wahrnehmungen der Kinder in diesen Prozessen, die haben wir nicht im Blick.
Jetzt haben wir ja zum Teil auch über ganz junge Menschen gesprochen, über Kinder gesprochen in extremen Situationen in der Psychiatrie. Zumindest junge Erwachsene mit Psychdiagnosen haben ja nun theoretisch die Möglichkeit, für sich zum Schluss zu kommen. Ich bin neurodivergent, anders, aber voll okay. Und außerdem ist es auch voll okay, wenn neurotypische Menschen die Bedingungen mal an mich anpassen und nicht nur umgekehrt. Oder sie könnten sogar sagen, ich bin mad and proud, verrückt und stolz drauf und sag vielleicht, fahr zur Hölle, du Menschen kaputt machende Institution namens Psychiatrie. Aber Kinder haben ja nun diesen Spielraum nicht. Was ist denn ihre Erfahrung? Was tun Kinder? Wie blicken die auf sich, weil sie in der Psychiatrie sind? Wie bringen die sich und diesen Ort zusammen?
Also erstmal glaube ich schon, dass diese Tendenz bei Kindern auch gibt. Sie drücken sie nur anders aus. Das ist dann auch noch nicht so sehr das Phänomen der Neurodivergenz. Das stimmt, da dauert es ein bisschen, bis ein Selbstbewusstsein sich entwickelt. Aber in vielen Spannungsmomenten, wo es zum Beispiel um massive Überforderung, Konflikte bei Eltern geht. Oder wir haben ja auch einen nicht unerheblichen Anteil von Kindern, deren Eltern psychisch erkrankt sind und die dann auch eigene Symptome entwickeln und in die Psychiatrie kommen. Und wo der wesentliche Lernprozess erstmal ist, die Lebenssituation zu begreifen mit einem psychisch erkrankten Elternteil. Das ist zum Beispiel bei manischen Depressionen oder bei starken Angsterkrankungen, muss das Kind ein Stück weit auch lernen, das ist nicht die Realität, sondern mein Teil der Realität ist, dass ich einen Elternteil mit dieser Erkrankung habe. Und dann finde ich auch Normalitätskonzepte, in denen plötzlich alles normal ist, nicht ganz ungefährlich. Manchmal muss man auch Kindern sagen, bei deinem Elternteil ist was anderes und es ist trotzdem ein toller Elternteil. Aber wir haben manchmal diese Prozesse. Ich habe es am stärksten erlebt bei Menschen mit Suchterkrankungen. Die Kinder kommen in eine Klinik, weil sie aggressiv sind, weil sie unruhig sind, weil sie sich nicht konzentrieren können, weil sie viel zu viel Verantwortung zu Hause übernehmen und den Lehrkräften auffällt, dass da irgendwie was nicht funktioniert. Dann kommen sie in eine Klinik und am Ende sagen diese Kinder dann so Sachen wie, warum bin ich hier? Und man kommt zu dem Ergebnis zu sagen, recht hast du. So, und das sind natürlich schon so Prozesse, wo man sagen kann, Kinder drücken es anders aus. Die sagen nicht, ich bin mad and proud, aber die sagen so, ich bin doch gar nicht das Problem. Und das sehe ich in der Jugendhilfe teilweise schon auch bei 6-, 7-, 8-Jährigen.
Also es sind noch keine theoretischen oder alternativen
Konzepte entwickelt. So, aber ich habe vor kurzem mit einem 9-Jährigen gesprochen, 4 Pflegefamilien und 2 Heime hinter sich. Und der sagt, warum bin ich hier?
Und nicht alle anderen.
Genau, und nicht alle anderen. So, nicht? Warum nimmt mich eine Familie auf, wenn die wissen, dass ich wütend bin und beim zweiten Mal wütend sein, sagen die so, geht das nicht und schicken mich wieder weg. Das fand ich eine erstaunliche Leistung von den 9-Jährigen, aber das ist eine andere Sprache. So, und umgekehrt ist es schon so, und das sehen wir schon in den Berichten der Jugendlichen, die Auseinandersetzung mit der eigenen Idee, bin ich jetzt krank, bin ich jetzt anders, bin ich jetzt verrückt, die kann sehr schwierig sein. Und es gelingt einigen Kindern sehr früh zu integrieren, okay, Autismus oder ADHS ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist etwas, weswegen ich Dinge lernen muss oder weswegen Dinge für mich schneller anstrengend sind. Und es gibt Ärzte, die mir dabei helfen. Und es gibt Kinder, die da auch radikal in den Widerstand gehen. Und es gibt Kinder, die sich dem einfach beugen. Und das ist ja ein großes Problem. Diagnosen können auch das Selbstbewusstsein sehr stark beeinträchtigen. So, und Psychiatrieaufenthalte sind nach wie vor, zumindest innerhalb der gleichaltrigen Gruppe und innerhalb der Elternschaft des Rests der Schulklasse zum Beispiel, durchaus stigmatisiert. So, und von daher sind das schon so Punkte, wo man sagen muss, da gibt es dann schon Jugendliche, die im Nachhinein sagen, so, warum habt ihr nicht einfach mich gelassen, wie ich bin? Und dann kommen natürlich auch destruktive Therapiemethoden nochmal in Frage, von denen ich ja hoffe, dass die so langsam aber sicher ausgeschlichen werden. Aber wenn ich überlege, als ich studiert habe, gab es noch einen Ansatz. Meine Dozenten fanden ihn zum Glück alle scheiße, aber die Festhaltetherapie nach Irina Prekop, mit der man Kinder mit ADHS, mit Autismus, aber auch mit Wutanfällen behandelt hat, wo man gesagt hat, die werden genommen und so lange festgehalten, bis die den Wutanfall haben. Also nicht im Wutanfall, sondern man hat therapeutisch verordnet, ich gehe da rein, halte das Kind fest, bis der Wutanfall kommt. Und dann sage ich dem Kind, während es wütend ist, wie lieb ich es habe, und dann wird alles gut. Das hat nicht funktioniert. So, ähnlich haben wir es beim Autismus auch schon mal diskutiert. Auch da gab es verhaltenstherapeutische Ansätze, wo man Menschen mit viel Zwang Alltagshandlungen versucht hat anzutrainieren, die in bestimmten Momenten einfach nicht gingen. Auch Menschen mit fetalem Alkoholspektrumstörungen berichten es immer wieder, dass sie im Jugendalter, und wenn dann die Diagnose endlich steht, wird plötzlich klar, warum Dinge nicht funktioniert haben. Vorher ist den Eltern so lange eingetrichtert worden, sie müssen konsequenter sein, konsequenter sein, konsequenter sein, dass im Prinzip der Alltag nur noch aus Konsequenz und Overloads und Überforderungssituationen gar nicht mehr erkannt wurden. Und das ist schon etwas, wo der enge Strukturrahmen von Kindern und Jugendlichen dann doch im Nachhinein oft auch als Gewalt erlebt wurde. Und natürlich ganz, ganz großes Thema ist die Frage, wie angemessen sind Fixierungen.
Da kommen wir noch drauf.
Da kommen wir noch drauf, aber das ist natürlich ganz großes Streitthema in der Geschichte, wo man sagen muss, man wird nie auf Null fahren, aber wie schnell sind wir damit eigentlich wirklich und ist das immer so angemessen?
Vom wie gucken Kinder und Jugendliche auf die Institution, noch kurz der Switch, wie guckt die Institution eigentlich auf die Kinder und Jugendlichen? Da bin ich in der Vorbereitung gestoßen auf einen Text von NachbarInnen von Ihnen quasi aus Düsseldorf. Sie sind an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Die beiden sind am Universitätsklinikum, die Medizinhistoriker und EthikerInnen Heiner Fangerau und Anne Omen-Halbach. Die haben die Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf 13 Seiten verdichtet. Den Link zum Text findet ihr in unseren Shownotes. Und darin schreiben die beiden, die Einflüsse auf sozialhistorische und ideengeschichtliche Prägungs-, Formierungs- und Verschiebungsprozesse in der Kinder- und Jugendpsychiatrie seien in der Vergangenheit wie auch heute durch den Umstand geprägt, dass das Kind als Kernbezugspunkt der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Grenzobjekt zwischen verschiedensten akademischen Disziplinen darstelle und alle gemeinsam auch immer um eine Deutungshoheit darüber ringen würden, wie mit Kindern am besten umgegangen werden solle, was bei ihnen normal sei und was als pathologisch anzusehen sei. Herr Baumer, was denken Sie, wie sieht die Kinder- und Jugendpsychiatrie ihren eigenen Kernbezugspunkt, das Kind?
Also bezüglich der Deutungshoheit würde ich behaupten, die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sich durchgesetzt. Sie haben gewonnen. Also die Deutungsschemata der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind innerhalb des interdisziplinären Dialoges aktuell sehr, sehr weit oben und beanspruchen eine Wissenschaftlichkeit und Richtigkeit, die in manchen Dialogen dazu neigt, divergierende Positionen auch abzuwerten. Andere Deutungsmuster unterhalb anzuordnen, sage ich mal so. Insgesamt würde ich schon sagen, das Kindheitsbild von Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sich in den letzten 100 Jahren in verschiedensten Etappen massivst verändert. Aber das ist auch parallel zur Erwachsenenpsychiatrie. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat ja immer so eine Sandwich-Position zwischen Pädiatrie und Erwachsenenpsychiatrie. Die ringen immer so ein bisschen um ihren eigenen Status. Sind wir eigentlich mehr Pädiater oder sind wir mehr Psychiater? Das ist nicht ganz klar und definieren auch Ärzte übrigens für sich selber sehr unterschiedlich. Das ist jetzt keine Lästerei über eine Berufsgruppe, sondern habe ich mit verschiedenen Kollegen diskutiert, die positionieren sich da sehr unterschiedlich. Aber ursprünglich war es schon so, psychische Krankheit ist ein absolutes Problem. Wer eine hat, hat in der Öffentlichkeit nichts verloren und deswegen machen wir die heile. Das ist ein Bild, das zum Glück sich überäußert hat. Hinzu, psychische Erkrankungen kommen vor. Sie sind ein Stück weit normal. Und es geht darum, Menschen auch unter den Bedingungen von psychischen Erkrankungen ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen und möglichst viel Kontrolle über ihre Symptome zu geben. Das würde ich sagen, ist das Bild, was ich heute am präsentesten erlebe. So zu sagen, es gibt einige Krankheiten, die heilen aus. Essstörungen kann man weitestgehend überwinden, Suchterkrankungen kann man weitestgehend überwinden. Auch das Suchtkonzept ist nochmal deutlich differenzierter, als wir es in den 90er Jahren noch hatten. Depressive Episoden lassen sich überwinden. Die meisten psychiatrischen Krankheiten haben einen chronischen Wert. Psychische Erkrankungen sind dann ein ins Leben zu integrierender Teil. Und unsere Aufgabe in der Therapie ist es, den Menschen möglichst viel Kontrolle über die Symptome zu geben, damit sie selten darüber stolpern. Und ein Leben zu ermöglichen, das trotz des Vorliegens der Erkrankung möglichst viel Selbstständigkeit, möglichst viel Partizipation und möglichst wenige Momente der Fremdbestimmung erhält.
Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein Ort, an dem natürlich nicht nur Ärztinnen und Psychotherapeutinnen arbeiten. Es arbeiten dort ganz unterschiedliche Professionen. Das vertiefen wir jetzt ein bisschen, denn das ist gerade das, was unsere Fachkraft, die wir für diese Folge befragt haben, gut findet, dass da so viele unterschiedliche Menschen arbeiten. Unsere Fachkraft ist als Kinderkrankenschwester in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bleibt wie unsere anderen InterviewpartnerInnen in dieser Staffel zum Schutz der Kinder und Jugendlichen anonym.
Wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team. Wir arbeiten interdisziplinär. Das heißt, wir sind mit allen möglichen Berufsgruppen, auch anderen Abteilungen vernetzt. Und so kann der Patient vollumfassend und ganzheitlich versorgt werden. Durch Sozialarbeiter, durch Ärzte, durch Therapeuten, durch Psychologen oder Psychologinnen, Erzieher. Also alle haben eine professionelle Brille und alle blicken auf den Patienten. Und das ist wahnsinnig wichtig und auch bereichernd, dass so viele Menschen den Jugendlichen oder das Kind betrachten, um zu erkennen, was hat das Kind, was braucht das Kind, was ist die Problematik und wie können wir dem Kind die beste Unterstützung bieten.
Ja, dass so viele Leute draufschauen, das habe ich vor Ort auch als große Chance wahrgenommen, die Lage für das Kind aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sortieren und habe das auch so erlebt, dass alle Perspektiven gewertschätzt wurden, von der Lehrerin über den Pfleger bis zur Kunsttherapeutin und eben zum Arzt. Die Blicke der vielen, welche Chancen bieten die aus Ihrer Sicht?
Naja, es gibt im stationären Alltag vor allen Dingen auch die Chance, das Kind im Prinzip so ein Stück weit auch in den Momenten zu beobachten, in denen man nicht gerade untersucht oder eine Beobachtung inszeniert, sondern in der Interaktion mit anderen, in Dingen wie Essenssituationen, Spielsituationen, sowas alles. Und da sehe ich natürlich viel und ganz andere Dinge. Von daher ist eben genau dieser Blick, dass man einen 24-Stunden-Blick zwar unter den künstlichen Bedingungen Klinik, aber man hat eben diese Breite auf ganz unterschiedliche Dinge und da können interessante Dinge auffallen. Wenn zum Beispiel ein Jugendlicher seiner Mutter am Telefon immer klagt, ich habe so ein Heimweh und ich weine mich jede Nacht in den Schlaf und das Pflegepersonal nachts weiß da nichts von. So passiert einfach nicht. Dann hat man natürlich schon eine Beobachtung, auf die der Arzt selber nicht kommen könnte, dass da eine ganz andere Dynamik am Wirken ist, als dass das Kind Heimweh hat. So, und von daher halte ich diesen interdisziplinären und vor allen Dingen auch diesen rund um die Uhr Blick für absolut entscheidend.
Das ist ja auch etwas, was unsere Fachkraft an ihrer Arbeit sehr schätzt. Sie schätzt aber noch was anderes in der Psychiatrie, nämlich sieht sie Potenzial, viel Potenzial beim Thema Bindung. Okay, also auch negativ sieht sie das, aber zunächst mal auch positiv.
Gerade beim Thema Bindung kann man in der Institution ganz viel nachholen. Aber das birgt auch das Negative. Wenn man die Symptome, die Verhaltensweisen, die Signale und die Warnsignale nicht richtig deutet, kann es eben auch sein, dass man die Kinder falsch versteht, missversteht und falsch einordnet und dann sogar die schwierigen Erlebnisse oder bestimmte Verhaltensweisen sogar verstärkt.
Herr Baumann, nehmen wir erstmal das Positive, die Psychiatrie als Institution, um bei Bindung was nachzuholen. Was könnte denn das Potenzial da sein, das die Fachkraft angedeutet hat?
Ja, einerseits ist diese Kombination aus Struktur und Bindung. Ich glaube, es ist nochmal ein anderer Rahmen, der für manche Kinder eine völlig neue Erfahrung darstellt. Gerade wenn zum Beispiel im Rahmen einer Entwicklung und da würde ich jetzt tatsächlich auch mal die Verursachung durch Elternfehlverhalten ausklammern, sondern einfach nehmen wir mal ein Kind, das aufgrund von neurodivergenter Entwicklung irgendwie völlig anders reagiert, als die Eltern es erwartet hätten. Und es chaotisiert den Haushalt zu Hause und es chaotisiert die Schule und alles komplett. Dann hat sowas oft einen Impact und wird als unglaublich belastend für Beziehungen erlebt. Ohne dass die Eltern bindungsunfähig wären oder sowas. Es wird einfach als belastend erlebt. Und jetzt kommt es in einen Strukturrahmen, der eine unglaubliche Klarheit, eine unglaubliche Konsequenz und eine unglaubliche Eindeutigkeit hat. Und gleichzeitig bieten Personen verlässlich positive Zuwendung. Und das muss man ja sagen, Psychiatrien sind Orte, in denen darf man Krisen haben. Damit bringt man nicht so schnell jemanden aus der Ruhe und so. Und von daher kann dort Bindung nochmal in einem neuen Strukturrahmen erlebt werden. Und das kann unglaublich wertvoll sein, weil es eben auch von Anfang an klar ist, der Tag der Aufnahme ist ja die Vorbereitung der Entlassung. Es ist jetzt kein neuer Beziehungspartner, der ist für dich zuständig, sondern es ist jemand, den darfst du kennenlernen und der geht mit dir ein Stück des Weges, aber der ist endlich. Und das besteht in der Psychiatrie viel weniger als in der Jugendhilfe Verwechslungsgefahr auf Seiten der Erwachsenen. Bei den Kindern vielleicht schon, da spricht sie an, aber bei den Erwachsenen besteht keine Verwechslungsgefahr. Man weiß, Patienten kommen und gehen. Und das ist ein Lernraum. Und die neuere Bindungstheorie sagt immer, wer sowas einmal erlebt hat, hat auch Grund dazu, das im Nachhinein wieder zu suchen. Und von daher ist die Erfahrung, die man machen kann, Beziehungen können auch so sein. Die können eindeutig haltgebend und trotzdem zugewandt sein. Und das halte ich auch für ein Potenzial, was in einem gut gemachten Rahmen viel schaffen kann.
Leider ist es aber nicht das, was Carina in unserer Fallgeschichte erlebt. Ihre anonymisierte und verfremdete Fallgeschichte, die hört ihr jetzt in einem Stück. Suizid, sexualisierte Gewalt und selbstverletzendes Verhalten kommen darin vor. Deswegen der Hinweis, bitte achtet auf euch. Und hier hört ihr jetzt die Geschichte von Carina.
Carina wird als jüngeres Kind ihrer zusammenlebenden Eltern geboren. Kurz nach ihrer Geburt hat ihr 3 Jahre älterer Bruder einen schweren Krampfanfall und verletzt sich beim Sturz im Treppenhaus schwer. Er wird pflegebedürftig. Die Mutter ist überfordert mit diesem Unfall und den Folgen und der gleichzeitigen Versorgung ihres Babys. Die Beziehung der Eltern zerbricht in dieser Zeit. Der Vater hält weiterhin Kontakt zu seinem Sohn und bindet sich eng in die Pflege des Jungen ein. Zu Carina dagegen hat er über ein Hallo und Tschüss an der Haustür keinen Kontakt. Nach der Einschulung wird bei Carina eine Leserechtschreibschwäche diagnostiziert. Der Kinderarzt empfiehlt eine entsprechende Förderung, aber die Mutter schafft es kaum, die Termine einzuhalten, wegen der minutiösen Medikamentenkontrolle bei ihrem Sohn. Carina wiederholt die 1. Klasse. Aufgrund ihrer Größe wirkt sie deutlich älter und kräftig. MitschülerInnen mobben sie, unter anderem mit Sprüchen darüber, warum sie seit 4 Jahren in der 1. Klasse sei. Als Carina 12 ist, verstirbt die Mutter binnen weniger Wochen an einem Hirntumor. Der ältere Bruder kommt auf seinen Wunsch zu einer Tante, die in der Nähe lebt und zu der die Kinder immer einen engen Kontakt hatten. Carina kommt zu ihrem Vater, den sie seit ihrem 1. Lebensjahr nicht mehr über mehrere Stunden am Stück gesehen hat. Dafür muss sie in eine andere Stadt ziehen. An der neuen Schule nimmt Carina auf dem Schulhof Kontakt zu 2 15-jährigen Jungen auf. Sie verbringt fast ihre gesamte Freizeit mit den beiden. Kurz vor Weihnachten spricht eine Mitschülerin eine Schulsozialarbeiterin an und zeigt ihr Bilder eines anonymen Social-Media-Accounts, auf denen Carina nackt und masturbierend zu sehen ist. Es kommt daraufhin zu einem Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin, dem Schulleiter und dem Vater. In diesem Gespräch schlägt Carina plötzlich mit voller Wucht mit ihrem Kopf auf den Tisch. Der Vater ruft einen Rettungswagen. Carina wird als Krisenaufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren. In der Klinik erzählt sie von ständigen Kopfschmerzen. Das Schlagen mit dem Kopf würde dagegen helfen. Carina wird nicht in der Klinik aufgenommen. Stattdessen erhält sie eine Überweisung in die Neurologie. Während einer Untersuchung mit bildgebenden Verfahren in einer neurologischen Praxis bekommt Carina eine Panikattacke. Sie schlägt ihren Kopf schwer gegen die Innenseite des Untersuchungsgerätes und beißt eine Mitarbeiterin, die sie aus der Situation befreien will, erst in die Hand, dann in den Hals. Daraufhin wird Carina in die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Nach 48 Stunden gilt sie als wieder stabilisiert und wird entlassen. Bis zur endgültigen Bitte des Vaters, Carina in eine Einrichtung aufzunehmen, kommt es noch zu 4 Notaufnahmen in der Psychiatrie. Weil sie 2 weitere Panikattacken hat, mit massiven Verletzungen durch Kopf an die Wand schlagen, weil sie Glasscherben schluckt und weil sie versucht, sich mit einer Jogginghose zu strangulieren, nach massivem Mobbing von Mitschülerinnen, die von Carina im Internet kursierende Bilder im Klassenchat kommentiert haben. Der Klinikaufenthalt nach dem Suizidversuch führt zu einem Gespräch zwischen dem Jugendamt und dem Vater. In diesem Gespräch bittet der Vater um Fremdunterbringung. Das Jugendamt bespricht mit dem leitenden Oberarzt, dass Carina auf Kosten des Jugendamtes in der Klinik bleiben kann, bis eine Einrichtung gefunden wird. Die Klinik gibt die Empfehlung aus, eine Einrichtung weiter weg zu suchen, um Carina von der komplizierten Beziehung zum Vater sowie der Mobbing-Situation zu entlasten. 4 Wochen später ist eine Einrichtung gefunden, in die Carina entlassen werden soll. Noch bevor es zur regulären Entlassung kommt, kommt es zu einer weiteren Krise. Auf dem Außengelände der Klinik entblößt sich Carina vor 2 erwachsenen Patienten einer anderen Station der Klinik. Daraufhin entlässt die Klinik sie zum Vater, bei dem sie noch 7 Tage bis zur Aufnahme in der neuen Gruppe verbleiben muss. 5-mal wird sie während dieser Tage wegen selbstverletzendem Verhalten in der Notaufnahme vorgestellt, aber nicht mehr aufgenommen. Schließlich zieht Carina in eine sozialtherapeutische Wohngruppe für Mädchen in einer 300 Kilometer entfernten Stadt. Hier kommt es binnen weniger Tage zu 2 Suizidversuchen, durch das Trinken von Desinfektionsmittel sowie einer Drohung, aus dem Fenster zu springen. Der Chefarzt der dort zuständigen Klinik empfiehlt die Unterbringung in der Nähe des Wohnortes des Vaters, damit die Beziehung zum Vater therapeutisch bearbeitet werden kann. Die Einrichtung erklärt daraufhin, Carina entlassen zu wollen. Nach der nächsten Notaufnahme, diesmal wegen tiefem Ritzen am Unterarm und Oberschenkel, verweigert die Einrichtung die Wiederaufnahme. Carina sitzt daraufhin 4 Monate in der Klinik fest, da keine neue Einrichtung gefunden wird. Mehrfach muss sie fixiert werden, da sie versucht, sich zu strangulieren. Bei einer der Fixierungen schlägt sie wild um sich und verletzt dabei eine Pflegekraft schwer. Die Klinik erstattet Anzeige. Schließlich wird eine individualpädagogische Auslandsmaßnahme mit einem Träger gefunden, dessen Hauptsitz in derselben Stadt liegt, in der sie zu dem Zeitpunkt in der Psychiatrie ist. Was der neue Träger nicht bedenkt, kommt es in dem Land, in dem die Maßnahme stattfinden soll, zu Selbstverletzungen, kommt sie nach Landesrecht umgehend in eine Klinik und kann nur durch die sorgeberechtigte Person wieder abgeholt werden. Dies ist 14 Tage nach Projektstart der Fall. Der Vater fliegt daraufhin zum Projekt und holt seine Tochter aus der Klinik. Da die Fluggesellschaft den Flug mit der Tochter verweigert, fährt er mit dem Zug zurück nach Deutschland. Dies dauert über 40 Stunden. Kurz hinter der Grenze versucht Carina, an einem Umsteigebahnhof auf die Gleise zu springen. Der Vater und ein Passant fixieren die Tochter im Gleisbett und ein Polizeigroßeinsatz mit stundenlanger Behinderung des Bahnverkehrs wird ausgelöst. Carina kommt in die örtliche Kinder- und Jugendpsychiatrie und wird 48 Stunden später zurück in die Psychiatrie am Ort der Einrichtung verlegt. Diese will sie zurück in die Psychiatrie der Heimatstadt des Vaters verlegen. Die Klärung der Zuständigkeit braucht insgesamt 8 Wochen. In die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Heimatstadt des Vaters verlegt, bleibt Carina 14 Monate im klinischen Kontext. Einerseits, weil es immer wieder zu schweren suizidalen Krisen kommt, andererseits, weil keine Einrichtung gefunden wird, in die Carina entlassen werden könnte. Der Vater hat in der Zwischenzeit die Abtretung des Sorgerechts beim Gericht beantragt, was aber aufgrund eines Widerspruchs vom Jugendamt abgelehnt wird. Als sich Carinas Aufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie jährt, installiert das Jugendamt schließlich eine ambulante Einzelbetreuung durch pädagogische Fachkräfte in der Klinik im Umfang von 30 Stunden in der Woche. Ziel ist es, mit dem Mitarbeitenden eine Perspektive für die Entlassung zu erarbeiten. Klar ist, dass nur ein individualpädagogisches Setting in einer 2:1 Betreuung vorstellbar ist. Aber immer wieder, kurz bevor es zur Aufnahme in das neu einzurichtende Projekt kommt, führt eine neue Krise zu zeitlichen Verzögerungen. Immer wieder verletzt Carina Klinikpersonal und erhält dafür Anzeigen. Schließlich beantragt der Jugendrichter die Überprüfung auf Schuldfähigkeit, da sie offenkundig schwere Straftaten auf dem Hintergrund einer tiefgreifenden psychiatrischen Erkrankung begeht. Im Raum steht die dauerhafte Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie. Die Liste der Diagnosen nach ICD-10 ist in der gesamten Zeit stetig erweitert worden und enthält unter anderem Leserechtschreibstörung, Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, posttraumatische Belastungsstörung, Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörung, reaktive Bindungsstörung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, bipolare affektive Störung sowie schwere depressive Episoden.
Die Geschichte von Carina, die endet mit einer Reihe von Diagnosen, die ihr, Herr Baumann, was gebracht haben?
Ich glaube, diese Aneinanderreihung von Diagnosen hat ja am Ende des Tages hat die keine Veränderung herbeigebracht. Also das muss man schon sagen, dass ich keine dieser Diagnosen für so präzise, scharf geformt halte, vor allen Dingen nicht, wenn sie alle gleichzeitig gestellt werden, dass sich daraus wirklich Handlungskonsequenzen ergeben, sondern man kann einfach nur sagen, wir haben eine junge Frau, die in ihrem psychischen Erleben und Verhalten wirklich schwer beeinträchtigt ist und dass ihr in ihrem Leben große Probleme in der Alltagsregulation, im Leben, im Beziehungsaufbau bereitet, bis an die Grenzen dessen, dass sie immer wieder diese selbstzerstörerische Tendenz hat. Und von daher ist eigentlich bei einem so komplexen psychiatrischen Störungsbild der Name, den man drüber setzt, fast egal.
Was wir in der Fallgeschichte gehört haben, und das ist auf jeden Fall nicht egal, das ist Fixierung, das ist ja keine Bagatelle. Was sind die Voraussetzungen für Fixierung und wie hat Carina diese Fixierung erlebt?
Also die Voraussetzung für Fixierung ist auch in dem Falle eine richterliche Genehmigung. Es ist eine Zwangsanwendung, die weit über das altersangemessene Maß hinausgeht. Man muss sagen, nicht jeder Zwang ist verboten. Nehmen wir eine Kita, natürlich ist jede Kita eine geschlossene Einrichtung. Denn sie hat physische Maßnahmen, damit die Kinder sich nicht entfernen. Aber würde man bei Dreijährigen kein Fragezeichen dran machen? Streng genommen bei einem Sechsjährigen. Ich habe eine Einrichtung, aus der das Kind nicht raus kann, selbst wenn es möchte. Das ist schon kritisch. Da gibt es schon Argumente, weswegen wir akzeptieren, dass in einer Kita die Türen abgeschlossen sind. Aber alle Zwangsanwendungen, die weit über das Ausmaß dessen, was über altersangemessene Struktursetzung hinausgeht, braucht eine richterliche Genehmigung. Und auch Fixierungen gehören dazu. Das heißt, nur weil ich in der Psychiatrie bin, dürfen die noch lange nicht fixieren. Voraussetzungen sind das Vorliegen von Selbst- und Fremdgefährdung. Und zwar akut in dem Moment. So, das heißt, Verhinderung von Suizid, Verhinderung von schweren Selbstverletzungen, Verhinderung von Gewalt gegen Dritte. Dafür darf im Zweifelsfalle fixiert werden. So, und wie Carina das erlebt hat, ich glaube, dass es bei Carina ein sehr, sehr, sehr komplexes Mischungsverhältnis gab. Aus einerseits, es hat immer wieder auch traumatische Erfahrungen der Gewalt reaktiviert. Immer wieder sind dort auch Bilder bei ihr hochgekommen, sodass auch daraus so eine Dauerschleife wurde. Mit jeder Fixierung rückte die nächste näher. Eigentlich möchte man ja, dass die Menschen irgendwann so da rauskommen. Und bei ihr wurde der Rhythmus ja immer dichter. Und umgekehrt, und das ist ein ganz, ganz, ganz gemeiner Effekt, den wir bei Menschen mit selbstverletzendem Verhalten leider nicht so selten sehen, ist Fixierung auch zu einem Rahmen geworden, wo man sagen kann, das war auch ein Moment der Sicherheit. Sie hat sich selber nicht mehr ausgehalten und die Fixierung selber hat ihr ein Stück weit, ja, das kannte sie wenigstens. Und wenn so ein Prozess einsetzt, wird es wirklich problematisch, weil da sind Menschen sehr schwer wieder rauszukommen, wenn für sie das Fixiertwerden zu einem Teil der Identität wird, zu einem Teil dessen, also im Prinzip an die Stelle des Ritzens tritt die Stelle des Ich lasse mich fixieren. Das ist eine Dynamik, ja, die muss man Hospitalismus nennen. Das ist ein Effekt, wenn der einsetzt, dass der Mensch unter der Fixierung anfängt, sich wohlzufühlen. Dann läuft man Gefahr, wirklich einen dauerhaft psychiatrisierten Fall in Anführungsstrichen zu produzieren. Und wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird, dann kann Fixierung zu einem ganz, ganz, ganz großen Problem werden über die ganzen Punkte von Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und alle, die man diskutieren kann. Aber dann kann auch alleine das Fixiertwerden zu einer eigenen Qualität des Symptoms werden, die ganz, ganz gefährlich ist, weil man dann nur ganz schwer wieder rauskommt und es ganz wenig Perspektive fürs Leben bietet.
Also Freiheitsentzug hat hier eine unglaublich ambivalente Bedeutung, wenn ich sie richtig verstehe. Aber was ist die Schlussfolgerung für diesen Freiheitsentzug? Ist er letztendlich angezeigt und hilfreich oder eben nicht?
Ich glaube, wir diskutieren bei Freiheitsentzug teilweise die komplett falschen Fragen. Also ich schaffe das nicht, wenn im Stadtpark jemand einen anderen brutal zusammenschlägt, schaffe ich das nicht, mich dahin zu stellen und zu sagen, ja sorry, wenn ich da jetzt eingreife, ist das aber für den Täter jetzt ein Freiheitsentzug, das kriege ich nicht hin. Sondern ich bin schon der Meinung, es gibt Gewaltsituationen, in denen einfach man sagen muss, damit kann ich einen Täter nicht durchgehen lassen und dann muss ich ihn daran hindern, weiter Gewalt auszuüben. So. Aber das ist für mich nicht die Diskussion. Die Diskussion ist beim Thema Fixierung, Freiheitsentzug, Einschluss, das gilt für die Jugendhilfe, aber vor allen Dingen auch für die Psychiatrie. Wir diskutieren, wir legitimieren ihn eigentlich aus der Situation der Selbst- und Fremdgefährdung heraus. Und das Kriterium, was wir eingangs diskutiert haben zum Thema, wann wird ein Mensch eigentlich in die Klinik aufgenommen? Nämlich, der Freiheitsentzug müsste eigentlich dazu beitragen, die Selbst- und Fremdgefährdung zu reduzieren. So. Und darüber wissen wir zu wenig. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, es gibt Indikatoren, die machen Zwang absolut kontraproduktiv. Aber diese Studien werden bei Entscheidungen zu Freiheitsentzug komplett ignoriert. Das heißt, ohne Wissen darüber, wie Zwang eigentlich dauerhaft wirkt, wird er trotzdem sehr, sehr viel angewendet. Und das halte ich für problematisch und das kann ich als Wissenschaftler eigentlich so nicht stehen lassen.
Und Freiheitsentzug ist nun in der Fallgeschichte nur ein Punkt von sehr vielen. Sie haben ja schon von einer sehr komplexen Lage auch gesprochen und wir gehen jetzt mit unserer Fachkraft durch, was da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen ist.
Der Zeitpunkt, wo Carina das erste Mal Kontakt zu KJP hatte, nachdem sie den Kopf in der Schule aufgeschlagen hatte und gemeint hätte, das würde Entlastung in ihrem Kopf bringen, weil sie so viel Kopfschmerzen hat, hat man sie dann sofort entlassen oder nicht aufgenommen und an die Neurologie überwiesen. Und ich denke, das war auf jeden Fall ein Fehler. Man hätte sie aufnehmen müssen, um das abzuklären und man hätte sie ja auch intern untersuchen können. Dann hatte sie da ja ihre Panikattacke und hat ja auch Mitarbeiter in der Neurologie angegriffen und ist dann in die KJP gekommen. Nach 48 Stunden wurde sie dann auch schon wieder entlassen, wo ich denke, das ist viel zu früh. Man muss ja gucken, wieso, weshalb sie so reagiert hat, was das mit den Panikattacken auf sich hat, das selbstverletzende Verhalten.
Also von Anfang an kein Hinterfragen. Wie ist das zu erklären?
Ja, es ist ein Reagieren und es ist vor allen Dingen gerade am Anfang der Fallgeschichte oft ein Reagieren auf den akuten Moment. Und ich finde, da hat die Fachkraft schon den Finger in der richtigen Wunde, dass sie sagt, so ja, okay, dann ist sie selbst- und fremdgefährdend, dann wird sie aufgenommen, nach 48 Stunden wieder entlassen und so weiter und so fort. Und wenn sowas aber mehrfach nacheinander passiert, muss man sich irgendwann die Frage stellen, erstens, offensichtlich diese kurzstabilisierenden Maßnahmen haben keinen nachhaltigen Effekt, das ist ganz deutlich, das wird sehr schnell sehr deutlich. Und die zweite Frage ist eben so dieses, im Grunde genommen, was mir auch in diesem Fallverlauf gerade in der Anfangsphase gefehlt hat und was die Fachkraft hier völlig zu Recht anspricht, ist, eigentlich kriegt Carina kein ernst gemeintes Angebot. Sie kriegt kein Angebot, das sie erkennen könnte als, da interessiert sich jemand dafür, wie es mir geht, sondern es interessieren sich alle nur dafür, dass ich es lassen soll. So, und ich glaube, dass das schon ein Kernproblem ist, der hier am Anfang ganz, ganz gewaltig schiefläuft.
Die Fachkraft, die legt den Finger auch noch weiter in die Wunde, die hat weitere Kritik.
Was Carina eigentlich möchte, also das ist in keinster Weise irgendwie herauszulesen. Man weiß, was die Kliniken wollen, man weiß, was das Jugendamt will, man hört heraus, was der Vater wünscht, aber es ist überhaupt nicht ersichtlich, was Carina möchte. Warum versucht man nicht, das Verhältnis zum Vater zu stabilisieren? Also man muss sich ja vorstellen, sie kennt ihren Vater nicht. Der war 12 Jahre verschwunden. Dann ist sie nach dem Tod ihrer Mutter plötzlich zu ihm gezogen. Also das wäre so für mich eher der Ansatz, erstmal zu gucken, ob man nicht zum Kindsvater eine stabilere Beziehung aufbauen kann, warum es notwendig ist, gleich eine fremde Unterkunft zu finden. Und nach 4 Wochen Aufenthalt ist auch das, finde ich, zu früh, weil wenn die Jugendlichen oder Kinder da gut Fuß fassen müssen, müssen sie ja erstmal mit sich so ein bisschen im Reinen sein und ihre Themen bearbeiten. Und das ist in dieser Zeit ja überhaupt nicht machbar. Und daraufhin hat man sie ja kurz vorher ja auch noch entlassen, weil sie sich vor 2 fremden Männern oder erwachsenen Männern entblößt hat. Auch da frage ich mich, warum man Carina zu diesem Zeitpunkt entlassen hat. Natürlich ist das auch eine Art der Grenzüberschreitung, aber auch da ist es ja wichtig, sich zu fragen, warum macht sie das denn?
Ja, also ich wiederhole mich, aber es gibt weiter kein Hinterfragen von Carina und das ja nun schon in ganz unterschiedlichen Einrichtungen. Wieso denn auch inzwischen nicht?
Das fragen wir uns ja in fast jeder Folge. Ich glaube,
aber hier ganz besonders tatsächlich. Also man liest das und hört das und denkt sich, hallo, ist da jemand?
Ja, ich glaube auch, dass viele Aspekte, die eigentlich auch in dieser Biografie eine Rolle gespielt haben, die mir zumindest im Kennenlernen von Carina sofort ins Auge gesprungen sind, in dem gesamten Prozess dazwischen eigentlich immer nur unter ferner liefen, wenn überhaupt wahrgenommen wurden. Also zum Beispiel die Situation der chronisch kranke Bruder. Zum Beispiel die Situation, die Mutter verstirbt. Und der chronisch kranke Bruder darf es sich aussuchen, wo er hingeht. Und er geht nicht zum Vater. Er geht zur Tante. Damit ist der Platz weg und Carina darf es sich nicht aussuchen. Sie geht zum Vater. So, es ist nirgendwo dokumentiert, ob sie das zu dem Zeitpunkt wollte. Im Nachhinein stellte sich heraus, sie wollte vor allen Dingen bei ihrem Bruder bleiben. So schwierig die Situation mit chronisch krank auch war, aber das war so, die beiden waren die Familie. So, und das sind, glaube ich, so Punkte, wo man einfach sieht, so dieses, sie spielt so wenig eine Rolle in den Entscheidungen, die getroffen werden. Und das zieht sich durchs ganze Leben. Und natürlich ist das auch so ein Punkt, den sie lernt. Diese chronische Erkrankung des Bruders erzwingt einen Alltagsrhythmus, in dem sie wenig vorkommt. Es dreht sich alles um die Krankheit. Die Mutter wird krank und ist irre schnell verstorben. Auch natürlich kann man da jetzt nicht von Entscheidungen reden. Aber auch das ist ein Prozess. Sie hat keinen Einfluss drauf. Sie lernt sehr, sehr früh, in meinem Leben passieren Bomben. Und ich habe keinen Einfluss darauf.
Und die Institution reinszeniert das, indem sie nicht fragt.
Sie greifen vor allen Dingen Carinas Nicht-Hinterfragen auf der Oberfläche auf und nutzen das und spielen ihr Spiel, ohne zu merken, dass Carina im Grunde genommen sehr stark hinterfragt und immer wieder Signale setzt. Aber die werden nicht als solche gedeutet.
Jetzt war ja ein Punkt, gerade bei der Fachkraft, die Beziehung zum Vater zu stärken. Wie hätte das aussehen sollen und hätte das klappen können?
Die Überlegung ist in der Situation, Carina trauert um ihre Mutter, wir trennen sie von ihrem Bruder und sie geht zu einem ihr eigentlich fast fremden Mann, von dem sie weiß, dass ihr Vater ist. Also ich will jetzt nicht völlig fremd und so, aber in dieser Situation hat keine Begleitung stattgefunden, sondern man hat gewartet, bis der Vater sich meldet. Und das ist so der Aspekt, wo ich denke, da hätte man sogar noch präklinisch viel, viel früher ansetzen müssen. Es hätten alle Alarmglocken angehen müssen, dass man hier eine Lebenssituation schafft, die man beobachten muss. Und dass diese plötzlichen Verlusterfahrungen nicht ohne weiteres abgeben werden, dass Carina sowieso viel zu früh Verantwortung übernommen hat, dass ihre erbarmungslose Sehnsucht dann und dieses Kontaktanschließen zu Älteren und so. Also da sind so viele Dynamiken drin, wo man sagen muss, Carina brachte alle Risikofaktoren mit, die man dem Hilfesystem auf den Tisch legen kann, um zu sagen, passt auf mich auf. Und da war keine Sensibilität und das kann man vom Vater als Nicht-Fachkraft nicht erwarten, dass er diese Sensibilität hat. Und so geht's hoch, so geht's schnell und dann bekommt das Ganze eben Fahrt und am Ende haben wir ein schwerst hospitalisiertes junges Mädchen, das in einer völligen Beziehungslosigkeit in einer Klinik festhängt. Und ja, das ist der Zustand, den keiner wollen kann.
Um noch kurz beim Vater zu bleiben, unsere Fachkraft, die findet sehr widersprüchlich, wie sich die Institutionen zu dem verhalten, also zum Vater von Carina.
Sie war ja auch in verschiedenen Kinder- und Jugendpsychiatrien. Die eine sagt, sie soll zum Vater und die andere sagt, sie soll weit weg vom Vater. Auch da sehr, sehr widersprüchlich bis hin zum Auslandsaufenthalt, also noch weiter weg. Und nach einjährigem Aufenthalt in der KJP wird jetzt überlegt, dass sie in die Forensik kommt. Ja, also es zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch diese tragische Lebensgeschichte von Carina durch, dass sie etliche Beziehungsabbrüche erlebt und offensichtlich mit ihr wenig gesprochen wird und sie nicht richtig erkannt und verstanden wird.
Also Widerspruch zwischen Nähe zum Vater und weit weg vom Vater, Auslandsaufenthalt trotz schon vieler Bindungsabbrüche. Ist es jetzt das totale Missverstehen oder nicht verstehen wollen einer Person? Also es scheint ja doch der rote Faden zu sein, als habe sich niemand wirklich Mühe gemacht, sie zu verstehen, an keinem Punkt dieser Geschichte.
Also da würde ich sagen, es wäre gar nicht Aufgabe der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen, den roten Faden in die Hand zu nehmen, sondern das wäre die Steuerungsverantwortung der Jugendhilfe gewesen. Die Fachkraft natürlich als Krankenschwester in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie guckt natürlich auf dieses System und kritisiert das ganz scharf. Dieser Fall ist genauso geeignet, um dem Jugendhilfesystem noch mal einmal ordentlich auf die Finger zu kloppen und zu sagen, was habt ihr da nicht gemacht? Weil sie auch jedem Impuls sofort folgen. Und natürlich, der Arzt vor Ort sieht, ganz, ganz schwierig, sollte erstmal raus. Kann auch überlegen, okay, raus aus meinem Einzugsgebiet oder worum geht's ja eigentlich? Aber er sagt, da muss erstmal Distanz rein. Der Arzt in der Distanz sagt, so geht das überhaupt gar nicht. Aber dieses Selbstbewusstsein, wie gehen wir mit diesem Vater um, hätte ich eigentlich vom System der Jugendhilfe. Das ist eine ganz klare familiendynamische Entscheidung, die hat nichts mit diesem Krankheitsbild zu tun. Sondern der hätte parallel zu diesen vielen Klinikaufenthalten vernünftiges familientherapeutisches Clearing reingehört, das sich mit der Frage beschäftigt, Carina, möchtest du, dass dein Vater ein Mainplayer in deinem Leben bleibt? Und wenn ja, dann erarbeiten wir das. Oder möchtest du das nicht, dann schaffen wir dir ein neues System, das ein familienanaloges Setting ist. So, aber dieser Frage wird immer nur reagiert. Klinik sagt was, Jugendhilfe reagiert, halbherzig, aber sie reagiert. Kommt Krise, Klinik sagt was Neues und so weiter und so fort. Und dann ist eben genau dieses Landkreisgespringe, dieses Hopping, was wir auch schon mehrfach als Thema hatten, dann sind immer unterschiedliche Kliniken. Die Frage ist auch, was weiß der eine über den anderen und so nicht. Elektronische Patientenakte gab es natürlich noch nicht. Das heißt, es ist noch nicht bekannt, was ist auch im Vorfeld gelaufen, wer macht wie offen und so weiter und so fort. Also man bietet auch dem Störungsbild, was sich bei Carina entwickelt, eine perfekte Bühne, um absolut im Chaos zu bleiben.
Aber Knackpunkt, den Sie sehen, fehlende Kooperation zwischen Psychiatrie und Jugendhilfe.
Fehlende Kooperation und fehlende Augenhöhe. Auch da, die Jugendhilfe war sich sehr einig, dieses Mädchen ist ein psychiatrischer Fall, eigentlich können wir damit gar nichts tun. Anstatt zu sagen, im Moment, wir haben hier ein gravierendes Familienproblem, wir haben eine verstorbene Mutter, einen jetzt zwangsgetrennten Bruder, wir haben einen Vater, der offensichtlich seine Schwierigkeiten hat. Natürlich entwickelt dieses Mädchen eine psychiatrische Krankheit, aber zu sagen, wir übernehmen die Verantwortung für die Lebenssituation dieses Mädchens, weil das ist eine sozialpädagogische Fragestellung und da gehen wir rein und da arbeiten wir. Nein, man hat immer Einrichtungen gesucht. Die Einrichtungen haben gesagt, wir sind überfordert, also es ist ein psychiatrischer Fall. Die Jugendhilfe hat sich hier komplett weggeduckt.
Wenn wir uns vorstellen, Carina hätte ein stationsäquivalentes Setting gehabt, das gibt es ja auch, die STEB, die stationsäquivalente Behandlung, bei der Patientinnen eben durch ein multiprofessionelles Team im sozialen Umfeld versorgt werden, sprich zu Hause, also die Psychiatrie kommt nach Hause. Wäre das für Sie eine Alternative gewesen?
Das hätte zumindest mal gezeigt, wie weit der Vater bereit ist, mitzugehen oder nicht. So war es immer leicht. So konnte er die Kooperation machen und sobald sie zu Hause war, überfordert sein. So ein stationsäquivalentes Angebot hätte natürlich gezeigt, man hätte Carina und ihren Vater zu Hause in Interaktion miteinander erlebt. Von daher wäre es interessanter Gedanken gewesen. Ich hätte auch ein teilstationäres Angebot Tagesklinik interessant gefunden mit der Fragestellung, wie entwickelt sich ein Prozess, wenn sie nicht in der Klinik, sondern wenn der Vater in der Verantwortung bleibt und trotzdem versuchen wir mit ihr therapeutisch was zu erarbeiten. Also ich glaube auch, es hätte viele bessere Möglichkeiten gegeben, trotz der massiven psychiatrischen Erkrankung, die sich hier entwickelt, immer nur durch Notaufnahmen zu reagieren.
Was ist institutionell für Sie der absolute Knackpunkt der Geschichte?
Das ist eine interessante Frage, ob es da einen einzigen gibt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, dieses Pendelspiel, mal beziehen wir den Vater ein, mal beziehen wir ihn nicht ein. Da hätte eine Entscheidung hergemusst und die hätte man dann über mehrere Jahre durchziehen müssen und sich nicht immer wieder von diesen Krisen verunsichern lassen müssen.
Wieso hören irgendwann die Suizidversuche nicht mehr auf?
Ja, das wird irgendwann zu einem Muster. Ich würde fast sagen, bei ihr hat das fast einen Stereotypencharakter. Sie radikalisiert sich im Vorgang gegen ihren eigenen Körper. Sie radikalisiert sich in der Brutalität, die sie gegen sich selber anwendet. Und ich glaube, dass sich da ein Muster entwickelt. Einerseits ein Kausalitätsmuster, dann weiß sie, was passiert. Andererseits auch so dieses, ich zwinge euch dazu, mich aufzunehmen. Ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ich weiß, dass ich das hinkriegen kann. Und die größte Gefahr ist, dass sich Kinder wie Carina irgendwann in absoluten Zwangssettings sehr wohlfühlen, weil da kann man wenigstens nicht rausfliegen. So, also dieses in die forensische Psychiatrie fand ich absolut fatale Entscheidung, weil das ein Setting ist, wo man ihr ja suggeriert hat, so jetzt bist du am Ende angekommen. Und was sie gehört hat, ist nicht am Ende, sondern was sie gehört hat, ist angekommen. Und ich glaube, dass das so dieser Punkt ist. Sie hat irgendwann verstanden, wenn ich meine Symptome lindere, dann nimmt man mir das alles hier wieder weg. Da geht der ewige Kreislauf mit Einrichtungssuche und dem und dem und dem wieder weiter. Und das ist natürlich bitter.
Zum Schluss einer jeder Institutionsfolge in dieser Staffel, da schauen wir ja immer auf die Zukunft der Institution. Auch auf die von Carina werden wir noch schauen. Wir werden es am Ende nochmal aufnehmen. Aber zunächst die Institution, Veränderungswünsche, die es da gibt. Und dazu hat auch unsere Fachkraft, die Kinderkrankenschwester in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, einiges erzählt, unter anderem das.
Was mir als erstes spontan einfällt, ist, dass wir natürlich viel mehr Personal bräuchten. Als weiteren Punkt fände ich auch ganz, ganz wichtig, dass das Wissen, was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie herrscht, dass das auch in die Schulen weitergetragen wird, in Kindergärten, in alle Berührungspunkte von Kindern, um eben Verhaltensweisen richtig zu deuten und einzuordnen. Also auch Jugendämter, überall müsste viel mehr Wissen stattfinden, damit man bestimmte Verhaltensweisen richtig erkennt und lesen kann und die Kinder und Jugendlichen richtig versteht.
Herr Baumann, was wäre Wissen aus der Psychiatrie, das anderen Einrichtungen helfen würde?
Also da gibt es einiges. Dort, wo sich Entwicklungen relativ klar darlegen, dort können natürlich andere Institutionen viel darüber lernen, was das für ihre Arbeit bedeuten kann. Also nehmen wir ein Beispiel, Wissen über Essstörungen hilft Lehrkräften an Schulen, bestimmte Dinge zu erkennen und die Frage, ab wann müssen wir reagieren, ab wann müssen wir Eltern ansprechen, auch zu beantworten. Wissen über die Verbreitung von psychischen Erkrankungen kann auch destigmatisierend wirken, weil wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, wie normal es eigentlich ist und wie sehr ich damit rechnen muss, in meinen Schulklassen oder in meinen Institutionen Kinder zu haben, dass es eher ungewöhnlich wäre, eine Klasse mit 28 Kindern und keines dieser Kinder entwickelt in den nächsten 4 Jahren irgendwelche Symptome, dass das eher der nicht zu erwartende Prozess ist. Das kann auch zu einer Entspannung führen, zu einer Lockerheit. Ich glaube, dass wir zum Beispiel auch noch hohen Aufklärungsbedarf haben, zum Beispiel im Umgang mit Psychopharmaka. Die schwanken immer noch irgendwo zwischen Skandalisierung, das muss auf jeden Fall vermieden werden. Umgekehrt wundere ich mich in Jugendhilfeeinrichtungen manchmal, mit welchen Dosierungen, mit welcher Selbstverständlichkeit da mit Medikamenten um sich geschmissen wird. Also diese Diskrepanz. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen so ein Punkt ist, wo ein bisschen Verbreitung helfen kann. Zum Beispiel, wenn jede Erzieherin, jeder Erzieher, wenn alle SozialarbeiterInnen, wenn alle Eltern auf dem Schirm hätten, dass bestimmte Psychopharmaka ohne Frühstück gar nicht wirken. Und ich erlebe erstaunlich oft, dass das gar nicht präsent ist. Ich glaube, die Normalisierung von psychiatrischem Alltagswissen, die wäre sehr, sehr hilfreich, um auch es Menschen mit psychischen Erkrankungen leichter zu machen.
2025, da gab es einen umfangreichen Forderungskatalog zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und die Forderungen kamen von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, außerdem vom Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland und von der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärztinnen und Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Man könnte kürzer zusammenfassen, die Forderungen kamen von innen heraus. Und ganz vorne in diesem Forderungskatalog steht die Forderung nach der Stärkung der ambulanten psychiatrischen Versorgung. Ist das auch aus Ihrer Sicht der wichtigste Punkt?
Es ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ob es der wichtigste ist, also ja, ich glaube, viele Krisen ließen sich auffangen, wenn ich sehr, sehr schnell Unterstützung kriegen würde, wenn ich zuverlässig Unterstützung kriegen würde und wenn ambulante, niedergelassene, sowohl Kinder- und Jugendpsychiater als auch Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen, wenn die einfach auch Zeit hätten, um auf Krisen stärker zu reagieren. Dann ließen sich viele Krisen, die am Ende sich so zuspitzen, dass man in die stationäre Versorgung muss oder dass sich Dinge chronifizieren, auch schneller beheben. Also das glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt. So, und ein anderer Punkt, der für mich allerdings auch wichtig wäre, wäre, wir bräuchten eigentlich eine ganz andere Qualität von Übergängen. So, wir haben eine radikale Unterversorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen, die gleichzeitig eine kognitive Beeinträchtigung haben. Das ist eine ganz große Baustelle, nur wenig Kliniken, die dort wirklich einen Schwerpunkt haben. Gleichzeitig wissen wir, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein erhebliches Risiko haben, psychisch massiv unter Druck zu geraten. So, also von daher ist es eigentlich die größte Zielgruppe und gleichzeitig die am schlechtesten versorgte. Sowohl ambulant als auch stationär. Da bräuchten wir neue Konzepte. Und es gibt auch so Spezialphänomene, wie in der Fallgeschichte Carina, wenn ein Mädchen wirklich in dieser Radikalität gegen sich vorgeht, dann ist der Übergang von Psychiatrie zu Jugendhilfe nicht ein Entlassungsprozess, sondern wirklich ein Überleitungsprozess. Da muss ich langsam, in Anführungsstrichen, leben lernen, langsam lernen, meinen Radius zu erweitern. Und der Übergang von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in die Erwachsenenpsychiatrie, den entwicklungspsychologisch zu definieren und nicht durch starre Altersgrenzen, das fände ich auch eine ganz wichtige Forderung, weil viele Menschen gehen uns auch in diesem Übergang verloren, weil das erwachsenenpsychiatrische System nochmal in einer völlig anderen Logik unterwegs ist als das Kinder- und Jugendpsychiatrische.
Das ist Ihr Forderungskatalog für die Zukunft der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie ist die Zukunft von Carina weitergegangen? Hat sie überlebt?
Ja. Sie hat überlebt, sie ist auch volljährig geworden und sie ist nicht dauerhaft in einem forensisch-psychiatrischen Setting untergebracht. Und das hat einen enormen Kraftakt, der nicht des Jugendamtes, sondern der Wiedereingliederungshilfe ihres Landkreises bedurft. Aber es ist möglich geworden, einen Weg zu zeichnen, der aber durch viele Besonderheiten gekennzeichnet war.
Systemsprenger.
Das war Folge 22 im Systemsprenger-Podcast, ein Podcast der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf mit Menno Baumann und mir, Timo Grampes, als Hosts. Das Sounddesign kommt von Michael Hank, die Aufnahmeleitung haben Frank Mehrfort und Frank Jakobsen, unsere Grafik kommt von Chrissy Salz und per Mail könnt ihr uns wie immer erreichen unter baumann@fliedner-fachhochschule.de.